Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, der Podcast der NOZ Medien zum VfL Osnabrück. Heute mit einem prominenten Gast, der zum dritten Mal da ist in einem halben Jahr Amtszeit beim VfL. Philipp Kaufmann, Geschäftsführer Sport des VfL, ist bei uns. Und bei uns, das bedeutet bei mir, Malte Goltsche und meinem Kollegen Benjamin Kraus. Wir wollen heute sprechen über den Saisonstart der Lila-Weißen, über den nicht ganz entspannten Transfersommer, den Philipp Kaufmann hinter sich hat, und das erste halbe Jahr seiner Amtszeit. Deswegen, vielleicht steigen wir direkt ein ins Thema. Der Saisonstart, vier Ligaspiele, vier Punkte, ein Weiterkommen im NFV-Pokal und das Ausscheiden im DFB-Pokal. Herr Kaufmann, wie sieht die Bilanz aus? Wie fanden Sie es?
Erstmal moin zusammen und danke für die Einladung für den Podcast heute. Vier Punkte aus vier Spielen, sicherlich nicht der Saisonstart, den wir uns gewünscht und auch erwartet haben. Ich glaube, muss schon in der Herbeiführung der Ursachen vielleicht auch ein bisschen genauer hinschauen, wie sind diese vier Punkte zustande gekommen, wieso sind sie zustande gekommen. Wir haben angesprochen, NFV-Pokal, wo wir ein schwieriges Spiel in Meppen gewonnen haben, eine Runde weiter sind, im DFB-Pokal gegen Freiburg, eine Mannschaft, die in den letzten zwei Jahren zweimal unter den letzten vier von Deutschland gestanden hat, sicherlich ein schwieriges Los bekommen und trotzdem für mich ein phasenweise sehr gutes Spiel gemacht an der Bremer Brücke, dann aber doch auch die Realität zu spüren bekommen, was es bedeutet, effiziente Angriffe zu gestalten und dann am Schluss mit einer doch deutlichen 4-0-Niederlage dann auch ausgeschieden, die sicherlich etwas zu hoch war von der Art und Weise, aber im Endeffekt zählt nur das Weiterkommen und das haben wir nicht erreicht bei den vier Spielen. Sie haben es bei der Einleitung angesprochen, Kaderumstellung respektive Kaderplanung, das doch auch einiges in Angriff genommen hat diesen Sommer, der Kader, der neu zusammengekommen sind, sehr, sehr viele neue Spiele, die dazugekommen sind, einige Spiele, die uns verlassen haben, das sicherlich gerade beim Start in eine neue Saison auch eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, das betrifft nicht nur der VfL Osnabrück, wenn man da deutschlandweit, würde ich jetzt mal sagen, erste Liga-Mannschaften sieht, die einen größeren Umbruch haben, die sich etwas schwerer getan haben, dann auch in Meisterschaften einzusteigen oder in der zweiten Liga-Mannschaften, dann sind das sicherlich Gründe dafür. Und trotzdem, die Frage war, wie zufrieden sind wir, und mit vier Punkten aus vier Spielen ist es sicherlich nicht so, dass wir wunschlos glücklich sind.
Eine Person, Malte, haben wir noch vergessen, im Studio bei uns zu begrüßen. Einfach nur als Transparenzhinweis von draußen. Sebastian Rüther ist auch noch da, Direktor Kommunikationsstrategie, Fans und CSR, hört mit zu bei unserem Gespräch. Wenn wir über die ersten vier Ligaspiele noch sprechen, versuchen wir es vielleicht in Stichworten. Kann man sagen, Sandhausen, Pech, Aue gebeutelt durch viele Ausfälle, Unteraching gut mit Glück und jetzt Dortmund. Ja, wie eigentlich? Okay, aber vielleicht auch nicht das, was man wollte. Würden Sie das so einigermaßen unterschreiben?
Ja, also ich glaube, erstes Spiel in Sandhausen haben wir doch eine gute, sehr gute erste Halbzeit meiner Meinung nach gespielt, haben aber die Tore nicht erzielt und dann ein bisschen eine zerfahrene zweite Halbzeit, die auf beide Seiten kippen konnte, sich aber dann eigentlich als klassisches Unentschieden-Spiel 0-0 abgezeichnet hat und schon maximal frustrierend, dass man dann gefühlt mit der letzten Spielaktion dieses Gegentor bekommt und dann eigentlich für viel Aufwand überhaupt nicht belohnt wurde. Sandhausen in der Aue dann als zweites Spiel in der Herbeiführung, sicherlich ja unter der Woche die Belastung, die zusätzliche Belastung in Meppen, die kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfälle dann noch von Robert Tesche und Niklas Niehoff sowie Maxwell Ciampi und Kehl, die schon unter der Woche raus waren. Aber so ehrlich muss man sein, sicherlich kein gutes Spiel, unabhängig wer auf dem Platz steht, dann die Art und Weise, die uns so nicht passieren darf und soll. Und dann das Spiel gegen Unterhaching, doch von der Art und Weise ein sehr gutes Spiel. Wurden wir dann auch für unsere Aufwände belohnt, wenn auch etwas später, aber ich glaube, völlig verdient. Und dann gegen Dortmund ein schwieriges Spiel gegen eine zweite Mannschaft, wo man versucht hat, wieder an dem festzuhalten, was wir die ersten Spiele getan haben. Dortmund eine junge Mannschaft, vorne mit sehr, sehr viel Speed, die uns vor Probleme gestellt haben, wo wir phasenweise dann nicht die nötige Intensität, respektive auch den Spiel oder das Spiel so schnell machen konnten, dass wir sie besiegen konnten und dann im Endeffekt uns mit dem fairen, glaube ich, Unentschieden begnügen mussten, was aber vielleicht dann in der Folge mit den ersten beiden Spielen, die ohne Punkte ausgingen, zu wenig war und daher für mich unmittelbar nach dem Spiel dann schon eher die Enttäuschung über nicht drei und nicht gutes, perfektes Spiel dann überwogen haben.
Sie haben es eben schon angesprochen, die Enttäuschung nach dem Dortmund-Spiel war Ihnen durchaus auch anzumerken. Ich glaube auch am Tag nach dem Spiel noch waren Sie durchaus sauer. Was sind da, also Sie haben es eben angesprochen, das war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Überwog dann wirklich die Enttäuschung und die ja, Wut ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber über die Leistung oder über welche Aspekte konkret der Leistung in Dortmund?
Ja, ich glaube, es war so die Konstellation, man ist unmittelbar vor Länderspielpause, man hat gegen Freiburg zum ersten Mal phasenweise sehr gutes Spiel abgeliefert, dann gegen Unterhaching und konnte das in meinen Augen gegen Dortmund nicht ganz so weiterführen, wie ich mir das erhofft habe. Dann auch irgendwo vom Gefühl her, jetzt geht man in eine Pause rein, das gibt nochmal auch der Mannschaft sehr viel mit, wenn man nochmal mit dem Sieg da rein oder in diese Pause hätte gehen können. Wir haben in Dortmund vor 3000 Osnabrücker gespielt, ich hatte in mir so, wir müssen was zurückgeben, wir müssen die Leute mitnehmen und das wollen wir mit dem Sieg tun und daher, dass uns das dann irgendwo nicht gelungen ist, noch einmal das irgendwo das Streben danach, vielleicht auch noch Perfektion, dass man auch mal eingestehen muss, dass man nicht jedes Spiel perfekt spielen kann, aber das waren so die Punkte, die für mich nach dem Spiel überwogen haben, diese Gier, wir machen bis zum Schluss alles, dass wir dieses Spiel irgendwie noch dann auf unsere Bahn oder respektive, das wird ein Sieg einfahren.
Gier ist tatsächlich ein Stichwort, das hat auch der Trainer nach dem Testspiel jetzt unter der Woche in der Länderspielpause gegen Magdeburg genutzt, dass ihm das so ein bisschen gefehlt hat. Das Spiel ging kurz vor Schluss dann 3-4 verloren. Kurz vor Schluss hat man ja auch noch den Ausgleich kassiert und dann im direkten Gegenzug den Treffer zur Niederlage. Ja, ist das etwas, was der Mannschaft aktuell noch so ein bisschen abgeht, dass man wirklich den unbedingten Willen zeigt und dass man so, ja, so eine gewisse, ja, so ein gewisses Durchsetzungsvermögen dann am Ende, ja, durch die Spiele durchträgt?
Ja, abgeht, so würde ich es nicht formulieren. Sicherlich auch gegen Magdeburg Spiel dann, das dann sehr, sehr viele Wechsel auch gegen Ende hinaus hatte, noch auch bei uns nochmal U19-Spieler, die Möglichkeit gehabt haben auf dem Platz, wo man sagen kann, ja, da hätte man vielleicht auch dann mit dem Unentschieden rausgehen können und dann ist es dann doch das dritte Spiel hintereinander, dass man nicht verliert. Das sind so diese kleinen Dinge. Daher, das würde ich jetzt aber nicht überbewerten. Eines ist Testspiel und das andere war nun das Liga. Spiel.
Gut, dann versuchen wir den Bogen ein bisschen größer zu machen von den aktuellen Spielereignissen, vielleicht so ein bisschen einschließlich der Zeit seit Ende Mai, würde ich sagen. Der erste Transfersommer für Sie. Malte, du hast es aufgeschrieben, ich glaube, es gab an die 40 Kaderbewegungen am Ende.
39, wenn ich das jetzt richtig...
Ja. Das ist ja ist nicht wenig. Gut, ist in Folge von dem Ligawechsel vielleicht dann auch jetzt nicht komplett outstanding, aber auf jeden Fall viel zu tun. Ein paar Fragen, die man aus der Rückschau natürlich stellen kann, ergeben sich. Die eine ist die, dass man ja relativ früh wusste, in welcher Liga man unterwegs ist. Also der Abstieg stand frühzeitig fest. Haben einige gesagt, könnte für die Planungssicherheit ein Vorteil sein. Jetzt war es aber am Ende so, dass viele Spieler, die jetzt auch offensichtlich tragende Rollen spielen sollten, ja erst spät gekommen sind, aus diversen Gründen. Sie haben die immer erklärt, abgebende Vereine spielen eine Rolle, Trainingsqualität dort hochhalten. Ist es nicht trotzdem dann schwierig gewesen oder auch jetzt schwierig für Trainer Uwe Koschinat und die Mannschaft selbst, dass man halt schon jetzt relativ viel auch kurzfristig erst einstudieren und improvisieren muss im Vergleich zu der Zeit vorher, die halt dann ungenutzt geblieben ist in diesem Sinne?
Ja, also ich glaube, wie Sie richtig gesagt haben, wir haben einen sehr großen Umbruch vorangebracht diesen Sommer. Das war auch so gewillt, mit dem Ligawechsel auch irgendwo diesen Neuanfang wieder einzuleiten. Viele Spieler, die uns auch, oder wo der Vertrag ausgelaufen ist letzte Saison, wo wir im positiven Sinne oder gezwungen waren, dann auch Veränderungen voranzutreiben. Sie haben die Planungssicherheit angesprochen. Ja, die war sicherlich da. Nur glaube ich, ist da der große Unterschied. Eines ist die Planung und das andere ist dann wirklich die Umsetzung. Und
Fast gesagt, die Sicherheit.
Daher, ich glaube, wir konnten relativ früh mit den Planungen beginnen. Ich glaube, haben auch relativ früh versucht, das eine oder andere schon einzuleiten. Aber die Realität ist dann auch eben die Umsetzung. Ein Transfer erfolgt meiner Meinung nach nicht von heute auf morgen, sondern das sind Gespräche, das sind Beobachtungszeiträume mit dabei. Ich sage immer gerne, im Endeffekt, das fischen alle im gleichen Teil. Wir als VfL wissen auch, dass wir mit der Karte Geld nicht die sind, die am besten punkten, werten und können, sondern dass da andere Argumente auch gefragt sind. Und daher ist es ein Prozess. Und klar, ja, Idealbild, Wunschvorstellung, ganz klar, auch aus meiner Perspektive, es würde im Fußball nichts Besseres geben. Trainingsstart war Ende Juni und der Kader von 22 Feldspielern plus 4 Torhüter steht. Und wir können alle schon fest einplanen, es gibt keinen Transfer mehr weg und es gibt auch keinen Transfer mehr zu. Man kann 6 Wochen arbeiten. Aber das ist nicht die Realität. Da braucht es Zeit. Das hat beim einen oder anderen Transfer aus unterschiedlichen Gründen lange gedauert. Das ist sicherlich auch dann irgendwo eine berechtigte Kritik, der Faktor Zeit, den man anbringen kann. Nur da meine Wahrnehmung, respektive auch der bewusste Entscheid, für den wir uns dann auch oder für den Entscheid, den wir getroffen haben. Wir haben Spieler identifiziert und wir setzen alles daran, dass diese Transfers auch funktionieren, im Wissen, dass es vielleicht eine Woche, zwei länger geht, als wir uns das erhofft haben.
Wie viele Spieler haben Sie denn, von denen, die Sie identifiziert haben, haben Sie denn tatsächlich bekommen? Also kann man da irgendwie so vielleicht ein bisschen Einblick geben? Hat das meiste geklappt oder war doch relativ viel dabei, wo man zwar gesagt hat, ja geil, den können wir uns auch super vorstellen, aber ja, dann war es einfach schwierig im Markt, weil eben jemand zum Beispiel mehr Geld geboten hat?
Ja, ich glaube, klassisch, man geht ja immer, man bildet für sich eine Shortlist, da sind dann mal zu Beginn 5 Spieler vielleicht pro Position drauf und dann geht man in konkrete Gespräche hinein, merkt dann aber, ah, okay, da sind noch ganz andere Clubs aus Ligen mit dabei und dann reduziert sich die Shortlist auf 3 Spieler, vielleicht 2 Spieler pro Position, kommt mal noch irgendwo ein anderer dazu daher, ich glaube, die Spieler, die wir identifiziert haben, die konnten wir am Schluss auch umsetzen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Von einem Transfer bin ich fest überzeugt, es macht nur Sinn, wenn man 100% überzeugt ist. Sonst kann man auch sein lassen. Es ist zu komplex, es hängt zu viel zusammen, dass ein einzelner Spieler dann auch irgendwo in der Mannschaft was anrichten kann, was nicht hilft. Und daher bin ich froh, dass wir im Endeffekt jetzt die Spieler bekommen haben, dass wir das umsetzen konnten, was wir uns vorgestellt haben.
Neben den Spielern, die neu dazugekommen sind, gab es ja auch eine Menge Abgänge, insgesamt 23, wenn man noch die 3 verliehenen Spieler dazu nimmt. Sind da auch Spieler dabei, wo man sagt, da hätten wir uns auch vorstellen können, dass der nochmal eine Saison bei uns spielt?
Von den Abgängen meinen Sie jetzt? Ja, also es gab im Mai auch mit dem einen oder anderen Abgang noch ein Gespräch, wo man gesagt hat, wie sieht man es? Wo man dann aber auch gespürt hat, ja nein, kann man sich nicht vorstellen. Und dann war es dann auch vom Tisch. Und daher von den Spielern, die uns jetzt verlassen haben, war im Endeffekt dann keiner mehr da, wo wir gesagt haben, doch, da haben wir jetzt nochmal eine Bestrebung unternommen, dass sie dann doch hier bleiben.
Wir haben eben schon über relativ späte Transfers gesprochen. Einer davon war mit Sicherheit Chancy Makala. Mit Sicherheit auch einer der Schlüsseltransfers dieses Sommers, der auch so ein bisschen die Fans nochmal neu bewegt hat. Ist das auch ein Aspekt, unter dem Sie Transfers gewichten, sage ich mal?
Wie darf ich die Frage verstehen?
Dass ein Spieler nicht nur sportliche Qualitäten mitbringt, sondern eben auch solche Aspekte, dass er hier schon einmal war, dass viele Fans mit ihm positive Erinnerungen verbinden, logischerweise, dass das auch ein Argument ist, um einen Transfer durchzuführen, wie jetzt eben diesen.
Ja, ein Argument. Also ich glaube, bei einem Transfer geht es immer zu versuchen, das große Ganze zu sehen. Und da ist einerseits die fußballische Fähigkeit eine der wichtigsten natürlich. Passt er in das Spielsystem hinein? Passt er in die Art und Weise? Aber da kommen die menschlichen Faktoren dazu. Dann auch Wohlfühlfaktor. Was heißt, wie schnell oder wie lange braucht ein Spieler, um sich hier anzuklimatisieren? Und das sind sicherlich Punkte Wohlbefinden, sich hier auskennen, die Trainingsgegebenheiten schon perfekt zu kennen, Punkte, die bei Simon Kaller dazu kamen und die sicherlich auch geholfen haben, ja.
Trainingsgegebenheiten sind ein Stichwort. Sie haben, wenn unsere Info richtig ist, haben Sie jedem Spieler beim Kennenlerngespräch oder bei einem der ersten Gespräche auch die Illushöhe gezeigt. Das war zu früheren Zeiten auch mal anders. Da wurde das eher so hinterrücks klar gemacht, wo denn hier trainiert wird und wo denn hier gearbeitet wird. Warum war Ihnen das so wichtig?
Weil das für mich auch einer der Schlüsselfaktoren ist. Also im Endeffekt, unsere Spieler verbringen den größten Teil unter der Woche an der Illos-Höhe. Das heißt, die kommen bei einer Doppeltrainingseinheit morgen früh dahin und gehen am Abend spät. Und ich glaube, es ist wie für jeden Arbeitnehmenden entscheidend, dass er gerne zur Arbeit fährt, dass er sich da wohlfühlt. Und daher, die Illos-Höhe ist Stand heute noch unser Zuhause. Und die ist sicherlich vielleicht nicht vergleichbar mit dem Leistungszentrum, das irgendwo in Borussia Dortmund oder das andere Clubs haben, auch andere Clubs in der dritten Liga haben. Und daher war es für mich sehr, sehr wichtig, dass die Spieler das in voller Transparenz sehen, wissen, auf was sie sich einlassen, weil dann hat das auch sehr, sehr viel Gutes. Und daher gerade im Sommer, wo sich auch die Zeit dafür angeboten haben, dass man Gespräche nebst der Bremer Brücke dann halt auch immer an der Illos-Höhe durchgeführt hat, und zu sehen, da trainieren wir und am Samstag geht an der Bremer Brücke die Post ab.
Die Illos-Höhe ist auch die Heimat der Jugend, soll sie auch bleiben. Die hat ihre Chance gekriegt im Sommer, kann man ja durchaus sagen, mit Kevin Wiedhaupt, der auch jetzt schon seinen ersten Startelf-Einsatz hat. Easy Bacci hat gespielt, ist jetzt verliehen worden nach Wiedenbrück. Felix Langhammer ist immer wieder regelmäßig mit dabei, bei weitem nicht als einziger aus der Jugend. Wie sehen Sie diese vergangenen Wochen mit Blick einerseits auf die Entwicklung der Jungs, andererseits aber auch mit Blick auf das Thema Trainingsqualität, weil ich glaube, dass man den Jungs auch nicht zu nahe tritt, wenn man sagt, seit die letzten Transfers dazugekommen sind mit Amoako, mit Kayo, ist die Trainingsqualität schon auch nochmal gestiegen, was ja auch wichtig ist für die etablierten Spieler, um besser zu werden.
Ja, also ich glaube, wie Sie es richtig sagen, das kann man und muss man auch aus zwei Perspektiven dann auch sehen. Also die erste Perspektive aus Sicht vom NLZ, aber auch aus Sicht der mittelfristigen Planung, dass man Spieler aus dem eigenen NLZ wieder in die erste Mannschaft integrieren möchte, war das sehr, sehr wichtig, dass man jungen Spielern jetzt auch die Möglichkeit gegeben haben, um zu sehen, ja, es gibt diesen Weg, es gibt die Möglichkeit, auch in der Vorbereitung mit dabei zu sein, sich zu präsentieren. Ich glaube, wenn man jetzt auch sieht, die Jungs, die Sie angesprochen haben, auch mit Mats Remberg beispielsweise, die jetzt in der U19 spielen, welchen persönlichen Schritt die in den letzten Wochen schon gemacht haben und mit welchem Selbstverständnis die jetzt in der U19 spielen, dass das sehr, sehr wichtig für den VfL ist und das sehr gut war, um da in Zukunft genauso weiterzuarbeiten, um diese Verzahnung zwischen erste Mannschaft und NLZ weiter voranzutreiben. Auf der anderen Seite, ja, ist es natürlich, dass ein Jugendspieler vielleicht noch nicht die Trainingsqualität hat wie ein gestandener Spieler, oder jetzt wie die letzten Verpflichtungen, wie beispielsweise Simon Kaller, der letztes Jahr auch permanent in der zweiten Liga unter Vertrag stand. Und daher, ja, die Trainingsqualität hat vielleicht im einen oder anderen Moment dann auch noch gelitten oder war noch nicht auf dem Niveau, das wir jetzt nun seit Mitte August dann auch haben.
Diese Talente, über die wir gerade gesprochen haben, kümmert sich neuerdings ein Übergangskoordinator. Auch da haben Sie ein bisschen was umgestellt im Trainerteam, im Sportbereich, also neben einem neuen Co-Trainer Manuel Nerges, dem neuen Torwarttrainer Marian Unger, eben Übergangskoordinator Dean Woodburn und Leiter Organisation Maximilian Reed.
Korrekt.
Können Sie diese Überlegung und diese Umstellung, Umstrukturierung vielleicht nochmal im Detail aufdröseln, wie es dazu kam, seit wann der Prozess läuft und wie sich das aktuell darstellt?
Ja, also seit Beginn war für mich klar, dass ich gerne im Übergangsbereich, also sprich für unsere jungen Spieler aus der ersten Mannschaft, aber auch die Spieler, die Perspektivspieler der U19, gerne eine Person dazu nehmen möchte, die sich um diese kümmert. Das heißt, dass die Jungs einen klaren Zukunftsplan haben, dass sie wissen, Stärken, Schwächenprofil, was sind ihre Waffen, in Monatszyklen, an was möchten wir mit ihnen arbeiten, dass sie Schritt für Schritt weiterkommen, dass sie näher an die erste Mannschaft drankommen, also 19 Spieler oder eben Jungtalente in der ersten Mannschaft, wie beispielsweise in Leon Semic. An welchen Punkten muss man arbeiten, dass das sich stetig weiter verbessert? Das heißt, Arbeiten auf dem Platz, das bedeutet aber auch individuelle Videoanalysen, das bedeutet eine klare Bezugsperson auch für die Jungs zu haben, wo man sich austauschen kann, und daher war das für mich relativ klar, kenne ich auch so aus der Schweiz, dass es diese Funktion gibt, dass ich das hier dazu nehmen möchte, weil wir sind im Endeffekt auch, das hat der VfL bewiesen in den letzten Jahren, ein Sprungbrett für junge Spieler, die von hier dann in höhere Ligen wechseln durften. Und daher ist es entscheidend, dass wir sehr, sehr gut zu diesen jungen Spielern schauen, dass wir die gut weiterentwickeln, um eben da auch eine weitere zukünftige Einnahmesäule zu schaffen, in Form von, dass es uns gelingt, Transfereinnahmen zu generieren. Auf der anderen Seite, die anderen Menschen, die Sie angesprochen haben, ich glaube, Torhüter-Trainer, den wir ersetzen durften, mit Marcel Hötteke, der uns auf eigenen Wunsch verlassen hat, mit Martin Heck, der jetzt auch seit letzter Woche wieder im Trainergeschäft drin ist, als Assistenztrainer in Darmstadt, wo wir dann doch auch ein anderes Profil, dieses Co-Trainer-Analyse-Profil gesucht haben, dass das im Trainerteam sehr, sehr stimmig ist, dass wir dort unterschiedliche Komponenten, unterschiedliche Stärken auch haben, um sich da optimal zu ergänzen, und mit Maximilian Ried Leiterorganisation jemand dazugenommen haben, der in den letzten Jahren gerade diese Verbindung in Paderborn zwischen Geschäftsstelle, Sport, aber auch Vertragswesen, der dort so sehr viel und sehr großen Erfahrungsschatz gesammelt hat und mich dort in den administrativen Bereichen einfach sehr, sehr gut unterstützen kann. Zusätzlich aber auch die ganze Verzahnung zwischen Profis und NLZ auch im administrativen Bereich weiterführen kann.
Ein sehr, sehr ruhiger und sympathischer Zeitgenosse, der Dean Woodburn durchaus aktiv am Trainingsplatz. Das ist ganz spannend, ihn zu beobachten, finde ich, ne? Wenn er dann ab und zu mal eben Leon Semic auf die Seite nimmt, aber dann durchaus bei einer Übung, wenn Başkan Maldini auch dieselbe Aufgabe hat, schon auch ihn dann auch coacht. Ne? Also der hat jetzt nicht nur die Aufgabe, so zumindest sieht man das im Alltag so, sich nur, aber vorwiegend um die Jungen zu kümmern, muss aber dann ja auch komplett integriert worden sein ins Trainerteam. Also und auch die etablierten Profis müssen diese Rolle ja akzeptieren. Wie lief denn das in der Vorstellung? Weil so etabliert, zumindest in Osnabrück, war dieses Modell ja noch nicht.
Ja, also ist sicherlich immer noch auch ein bisschen Findungsprozess in Detailfragen, weil es ist eine neue Funktion. Es ist dann im Endeffekt eben doch kein Assistenztrainer, der doch die Aufgabe hat, sich um die jungen Spieler zu kümmern. Aber auf dem Fußball, das ist dynamisch, da ist dann vielleicht auch auf der gleichen Position ein Spieler, der etwas älter ist, und daher ein Coaching, das dort dann auch durchgeführt wird. Wichtig da, glaube ich, immer in Absprache mit dem Cheftrainer, mit dem Trainer, Team, dass es klare Aufgaben gibt, klare Coaching-Punkte, die auch angesprochen werden. Da ist immer ein schmaler Grat, dass man den Jungs auch irgendwo nicht übercoacht auf dem Platz.
Jetzt steht der Kader ja, das Transferfenster ist vorbei. Wenn Sie jetzt drauf gucken auf die Jungs, die unter Vertrag stehen, es ist ja im Team gemacht worden, also Sie haben gearbeitet, Trainer Uwe Koschinat hat gearbeitet, Manuel Nergis hat gearbeitet und seine Einflüsse geltend gemacht, vielleicht am ehesten sichtbar bei Brian Caio, den er ja aus Ingolstadt kannte und dann dort eben Tipps geben konnte. Wie viel Kaufmann ist denn drin in der Mannschaft und wie viel Koschinat ist drin, wie viel Nergis ist drin? Können Sie da vielleicht mal ein bisschen überlegen, wie sich das jetzt so ein bisschen zusammengestaltet, und ist es ein guter Mix?
Ja, also ich habe immer gesagt, es geht im Endeffekt nicht um mich, sondern es ist eine Teamarbeit. Es ging darum, in erster Linie um eine Art und Weise, wie stellen wir uns den VfL in Form von Fußball vor, welche Art und Weise von Fußball möchten wir spielen, dann welche Spielerprofile passen dazu. Und dann war das Aufgabe von mir, von der Scouting-Abteilung, dann auch diese Spielertypen zu identifizieren und dann aber im Team zu besprechen. Da war Trainer Uwe Koschinat, Manuel Nergis, aber auch Tindan, also beide Assistenztrainer mit dabei, Daniel Latkowski als Scout mit dabei, und da haben wir von dieser Shortlist, die ich vorhin angesprochen habe, über Pro und Contras diskutiert. Und klar, beim einen oder anderen Spieler gab es eine Vergangenheit von einem Mitarbeiter, der dann nochmal andere Blickwinkel vielleicht auch aus der Trainingsarbeit mitgeben konnte, wichtige Informationen, und daher war das eine Teamarbeit. So stelle ich mir das auch vor, dass man die Stärken da auch der Mitarbeiter nützt, das Know-how der Mitarbeiter nützt, und daher ist das im Endeffekt ein Kader, den wir gemeinsam gebaut haben.
Und wie finden Sie ihn?
Ich glaube, wir haben einen spannenden Kader. den wir nun zusammen haben. Um Kader zu beurteilen, finde ich, ist es immer noch zu früh nach vier Runden, die gespielt sind, respektive eben der Kader, der dann eigentlich erst nach zwei Runden zusammengestellt oder fertiggestellt war. Gilt jetzt sicherlich, dass sich die Mannschaft relativ schnell findet. Auch das ein Indiz, wenn man andere Mannschaften anschaut, die vielleicht jetzt mehr Punkte schon auf dem Konto hatten, dass die ersten Spiele immer so mit der gleichen Startelf dann auch starten konnte. Gibt es ja diesen Startelf-Index, also sprich die Mannschaften, die ganz oben sind, die hatten fast keine Wechsel oder immer mit der gleichen Startelf begonnen. Das konnten wir noch nicht, aufgrund von Verletzungsgeschichten, von Kader, der erst später zusammenkam. Und daher, glaube ich, gilt jetzt, dass sich die Mannschaft relativ schnell findet, die erste Elf relativ schnell findet. Dann können wir, glaube ich, dann auch abschließend beurteilen, wie der Kader steht.
Aber Sie haben ja mit Sicherheit eine Vorstellung, wohin soll. Also geht's um was geht's denn? Was ist das Ziel? Ist das Ziel, um den Aufstieg mitzuspielen, oben mitzuspielen? Sie hatten das letzte Mal, als Sie da waren, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es wirklich auch richtig zitiere, gesagt, dass man idealerweise in drei Jahren wieder ein etablierter Zweitligist sein kann. War allerdings auch, bevor die ganzen akuten Probleme mit dem Stadion aufgetreten sind, so viel muss man auch fairerweise dazu sagen. Gilt das denn noch? Und wenn ja, wie ist dann dieser Kader jetzt aktuell zu sehen? Also ist es ein Aufbau, um irgendwann hochzuspringen, oder geht es vielleicht dieses Jahr sogar schon?
Ja, also ich glaube, man muss allgemein sagen, die dritte Liga ist eine enorm komplexe Liga. Wenn man sich die Resultate von Wochenende zu Wochenende anschaut, wird man jedes Mal gefühlt aufs Neue überrascht, was dann da die effektiven Resultate sind. Und daher glaube ich, mit dem großen Umbruch, den wir jetzt hatten, mit dem klaren Ziel, dass uns im nächsten Jahr oder dass wir auf Kontinuität aufbauen können, gilt jetzt, wie ich vorhin erwähnt habe, dass sich da relativ schnell eine Mannschaft findet, die sich einspielt, die Punkte einfahren kann. Und dann ist es im Endeffekt unser klares Ziel, Wochenende für Wochenende Dreier zu holen, und dann werden wir sehen, wo die Reise dann im Endeffekt auch ganz hinführt am Ende der Saison.
Das ist jetzt die offizielle öffentliche Version. Ist denn intern irgendwas kommuniziert in Form von Tabellenplätzen, von einer Region, wo man hin will, oder gibt es sowas tatsächlich auch gar nicht?
Anspruch jetzt ganz klar ist, voller Fokus aufs Spiel gegen Hannover, da drei Punkte einzufahren, und dann geht es eine Woche später weiter in Mannheim, und auch da wollen wir wieder gewinnen. Also intern ist klar, wir arbeiten Woche für Wochenende so, dass wir am Wochenende drei Punkte holen.
Wir können ja mal versuchen, ein bisschen noch über die Positionen in den Kader reinzugucken. Im Tor, da gab es ja einen Spieler, mit dem viele Gespräche noch geführt worden sind, weil man eben überlegt hat, ihn zu halten. Philipp Kühn, der jetzt gerade aktuell in Münster mit trainiert, was viele Osnabrücker natürlich beobachten, ist ja klar. Neuer Stammtorwart gekommen mit David Richter, Lukas Jonsson ebenfalls neu aus Schweden. Wie sehen Sie dieses Team, das ja schon auch komplett neu formiert worden ist im Vergleich zu dem, was davor da war?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!